ARD.
SWR Kultur. Essay.
Elvis and Elvis Presley are the property of Elvis Presley Incorporated. Steht in diesem oder einem ähnlichen Wortlaut auf allen Produkten der Firma, die Elvis posthum vermarktet. Und ungefähr so hat Elvis Presley selbst es seit dem Pakt mit Colonel Parker auch gewollt. Der Slogan »Taking care of business« mit dem Doppelsinn von »Mach deine Sache gut« und »Denk immer ans Geschäft« ist in Elvis' Umgebung allgegenwärtig. Abgekürzt zu der Formel TCB und verbunden mit dem Blitzsymbol des Comic-Superhelden Captain Marvel. TCB fungiert als Kettenanhänger, als Ausweisemblem, als Label auf Elvis' Brille und Abzeichen auf seinem Privatjet, als Wandschmuck in seinen Studios und in den Wohnräumen von Graceland. Kunstanspruch und kommerzielle Produktion gehen ineinander über. Sie verbinden den Künstler als Kunstfigur mit dem Kollektiv seiner Entourage, den privaten Wohnraum mit den Arbeitsorten im Studio und auf der Bühne. Und sie tun dies alles im Zeichen des Blitzes, einer je nachdem elektrischen oder himmlischen Energie.
Just the king.
The king.
He's the king.
The king in music.
King. He is king.
He's the king. He is great. I love him.
He's the king.
He will always be the king, no matter what.
I think he's a good, clean fellow.
Aber der Slogan TCB stand vom Anfang bis zum Ende von Elvis' Karriere in einem nie aufgelösten Gegensatz zu seinen Ambitionen als Künstler. Das Fernsehspecial Elvis, das am 3. Dezember 1968 von beinahe der Hälfte aller amerikanischen Fernsehzuschauer gesehen wurde, hatte das vor der ganzen Nation demonstriert. Plötzlich gehörte Elvis Presley nicht nur kommerziell, sondern auch künstlerisch zum Aufregendsten, was in der Pop- und Rockmusik zwischen Beatles und Stones, Janis Joplin, Jimi Hendrix und Bob Dylan zu hören war. Der Aufstieg setzte sich für einige Zeit triumphal fort, bis zum bizarren Staatsbesuch des King im Oval Office von Präsident Nixon 1970. Entscheidend dafür war Elvis' neu gewonnenes Selbstbewusstsein als Sänger, als Performer, als kreativer Künstler. In der Zusammenarbeit mit Steve Binder eröffnete sich für ihn endlich eine Möglichkeit, der Umklammerung durch den Colonel zu entkommen, dieser geliebten und gehassten Verkörperung des Taking Care of Business. Endlich machte Elvis, was er wollte und was er konnte wie niemand sonst. Mit der Comeback-Show war er ein für allemal so erwachsen geworden, wie er sich fühlte. Und an diesem Abend hatte er das allen gezeigt.
I have been to his home many times. Touched the gate and everything. That just turns me on just to do that. What's he going to do when I watch him tonight? They've got an ambulance waiting by.
If he said, come along, let's go, I wouldn't look back.
Imagine he'd still be as good-looking as he always was. Just older.
Yes, I was in love with him.
Oh, he's such a sexy person.
I'm not a spring chicken anymore.
Die Comeback-Show war für Elvis einerseits retrospektive Bestandsaufnahme dessen, was sich seit etwa 1966 entwickelt hatte. Andererseits markierte sie einen Aufbruch in musikalisches Neuland. Beflügelt von der öffentlichen Begeisterung ging es jetzt Schlag auf Schlag. Bereits im Januar 1969 begannen die Aufnahmen für ein neues Studioalbum. Das erste nach der elenden Serie immer banalerer Film-Soundtracks und das erste einer Serie, die sich bis ins Todesjahr 1977 fortsetzte. Dabei traf Elvis eine folgenschwere Entscheidung. Diesmal wollte er weder in den seit Jahren gewohnten Hollywood- oder Nashville-Studios arbeiten, sondern an einem neuen und aufregenden Ort und mit dem interessantesten Produzenten, dem er seit Sam Phillips begegnet war. Das American Sound Studio. 1964 in Memphis gegründet, unternahm den erstaunlichen Versuch, Country und Soul Music zu verbinden. Der Produzent Chips Moman hatte zuvor bei Stax gearbeitet, dem maßgeblichen Soul-Studio. Und er war mit Soul-Größen wie Aretha Franklin und Wilson Pickett ebenso vertraut wie mit der Country-Klassikerin Tammy Wynette. Und er verfügte über eine Studioband, deren Spitzname The Memphis Boys mittlerweile ein musikalisches Gütesiegel war. Der Wechsel zu Mormon erwies sich als Elvis' bester Einfall seit der Kooperation mit Steve Binder. Mit Mormon hatte er den idealen Begleiter für die neuen Wege gefunden, auf die er sich jetzt begeben wollte. Songs aufzunehmen, die aus der Country-Tradition kamen, ohne in der kommerziellen Verflachung des Nashville-Mainstream zu versanden und die an die aktuelle afroamerikanische Musik anschließbar waren, ohne sich in Blues-Nostalgie zu verlieren. Der Titel, den Ray Charles 1962 einem großen Album gegeben hatte, formulierte ziemlich genau die Devise, der Elvis 1969 mit Chips Moment folgte. Modern Sounds in Country and Western Music. Das Ergebnis kam bereits im Juni 1969 auf den Markt. Und es war genau die Sensation, die man nach dem Fernseh-Comeback erhofft hatte. From Elvis in Memphis lautete der lakonische Albumtitel. Und gleich der erste der 12 Songs demonstrierte Elvis' neuen American Sound. You're wearing that loved on look macht klar, dass süßliche Love-Songs nicht mehr Elvis' Sache sind. Und dass jetzt gerade dort, wo es um Herz und Schmerz geht, reale Konflikte erwachsener Menschen nicht ausgespart werden sollten. In einer musikalischen Sprache, in der die Anspannung, die Erregung und Körperlichkeit der Soul-Idiome den Country-Melodien gewissermaßen Elektroschocks verabreichten. That big eight-wheeler rolling down the track, and your true loving daddy ain't coming back. He's a rolling on. You were flying too high from one of those skies, or moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on. Keep a rolling on. You were flying too high from one of those skies, or moving on. In I'm Moving On kann man hören, wie ein traditionell einsetzender Country-Song innerhalb von 2,5 Minuten zu einem Soul-Bekenntnis mutiert. Now, Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a pretty mama in Tennessee to keep rolling on, I keep moving on. Now, please listen to me, let this rattle the free and keep moving on. Wie Elvis dabei seine Stimme einsetzt, im Wechsel zwischen geschmeidigem Bel Canto, rauer Aggression und rhythmischem Scat-Ächzen, das erinnert an seine frühen Aufnahmen bei Sam Phillips. Mit dem Unterschied, dass er jetzt bewusst und souverän tut, was damals intuitiv geschah. Und an die Stelle des treibenden Slap-Bass von damals tritt jetzt die jazzig-nervöse Begleitung durch die elektrische Bassgitarre von Mike Leach. Der neue Sound trug auch die melodramatischen Balladen. Long Black Limousine zum Beispiel, der zuerst eingespielte Song, wurde dank Moments präziser Produktion, dank Elvis' unsentimentaler, für seine Verhältnisse beinahe kalter Performance und dank des Wechselspiels mit dem Chor zu einem der großen Dramen in Elvis' Songbook. There's a long line of mornings driving. Es ist die Geschichte von dem Kleinstadtmädchen, das von der großen Karriere träumt und eines Tages in einer großen schwarzen Limousine in ihren Heimatort zurückkehren will. Ihr Traum erfüllt sich, aber die Limousine ist nur der Leichenwagen, der sie, Opfer ihrer eigenen Aufstiegsambitionen, zum Friedhof bringt. Moments Einfall, den Song mit düsteren Glockenschlägen zu eröffnen, macht ihn zu einer Pop-Variante puritanischer Predigten über Hybris und Vergänglichkeit. And now they finally brought you home to me. Hatte 1960 das Album Elvis is Back einen jungen 25-Jährigen auf dem ersten Höhepunkt seiner musikalischen Entwicklung vorgestellt, so zeigt From Elvis in Memphis 9 Jahre später Einen Sänger, der in seinen Themen wie in seiner Performance mit allen Wassern gewaschen ist. Der seine Fähigkeiten mühelos und souverän beherrscht. Elvis is back. Zum zweiten Mal.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs your helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns.
Bis zum Schluss der Aufnahmen hatte er geschwankt, ob er auch die politische Zeitgenossenschaft fortschreiben dürfte, die seine Fernsehshow demonstriert hatte. Die Sorge des Colonel, dass zu scharfe Sozialkritik sein Stammpublikum verschrecken könnte, trieb auch Elvis um.
So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
Wie zuvor Sam Phillips und Steve Binder, so war es nun der Produzent Chips Moman, der ihn davon überzeugte, seiner ersten Intuition zu folgen. Das letzte Wort des Albums ist also In the Ghetto. Ein Song, der bei einem schwächeren Sänger als Elvis leicht in melodramatische Sentimentalität hätte abrutschen können und der in seiner zurückgenommenen, eher nachdenklichen als anklagenden Performance doch seine ganze Kraft entfalten kann.
And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto, and his mama cries.
Die auf wenige Stationen reduzierte Geschichte des Jungen, der im Elendsviertel aufwächst, dieses Stigma nie loswerden kann und vor die Hunde geht, während schon neue Jugendliche dieselbe Geschichte erleben. Elvis' Interpretation transformiert Bob Dylans Ballad of Hollis Brown in einen trotz der süßlichen Orchester- und Chorumhüllung sehr bitteren Popsong. Der Erfolg gab Elvis und seinem Produzenten recht und besänftigte sogar den Colonel. Dessen untrüglichem Geschäftssinn gelang es schon unmittelbar nach dem Erscheinen des Albums, Elvis' Wunsch nach neuen, größeren Live-Konzerten auf die medial sichtbarste und finanziell einträglichste Weise zu erfüllen. Bereits am 31. Juli 1969 stand Elvis wieder auf der großen Bühne. Und der Kontrast zu den intimen Inszenierungen der Jam-Sessions im Fernsehspecial hätte nicht größer sein können. Jetzt spielte Elvis im Las Vegas International Hotel, dem damals größten Hotel der Welt, vor vollem Haus, vor 2000 Zuschauern. In den zwei folgenden Wochen drängten mehr als 100.000 Menschen in seine Konzerte. Es war die größte Erfolgsserie, die das musikalische Las Vegas je erlebt hatte. Und es war der Anfang einer Serie, die bis zu Elvis Tod 1977 andauerte. Zunächst in Las Vegas, dann in immer neuen Tourneen kreuz und quer durch die USA. Eine zweistündige Dokumentation über die Proben und eine Reihe von Las Vegas-Konzerten kam 1970 in die Kinos und zeigte den Stand der Dinge. Elvis, that's the way it is.
cry. I can't walk because I love you too much, baby.
Gezeigt werden sollte kein Altrocker, sondern ein ganz gegenwärtiger Musiker. Und zwar als ein Performer, dessen Songs nicht mehr von Pop-Banalitäten handelten, sondern vom wirklichen Leben. Das waren Songs wie Suspicious Minds, ein nur als Single erschienener Anti-Love-Song aus den Sessions im American Sound Studio. Der Monolog eines Mannes, dessen Liebesbeziehung von wechselseitigem Misstrauen zerstört wird. That's the way it is. So sah es aus. Elvis und Las Vegas. Die Kombination dieser beiden Namen ist so selbstverständlich geworden, nicht zuletzt dank Filmen wie Ocean's 11, dass darüber die ersten Versuche des jungen Rock'n'Rollers in Vegas fast in Vergessenheit geraten sind. Elvis aber stand der frühe Misserfolg noch immer vor Augen, als er im August 1969 die Bühne betrat. Damals, 1956, war der Versuch, den wilden, rohen Rock'n'Roll seiner kleinen Band mit dem pompösen Orchestersound der Spielerstadt zu verbinden, komplett gescheitert. Las Vegas wollte Entertainer wie Sinatra, Sammy Davis Jr. oder Liberace. Immerhin hatte Elvis damals aber in einem anderen Konzertsaal zum ersten Mal Freddie and the Bellboys mit ihrer Version von Hound Dog gehört. 1969 war auf einmal alles anders. Denn mit Elvis' Repertoire hatten sich auch seine Rollenmöglichkeiten immer weiter aufgefächert. Egal, ob er Blues- oder Gospelnummern sang, Popsongs oder soulgeladene Balladen, ob er mit kleiner Band oder großem Orchester, als Solosänger oder mit Chorbegleitung auftrat. Sein Publikum erkannte ihn wieder, feierte ihn, lag ihm zu Füßen. Fast auf den Tag genau, 8 Jahre später, am 17. August 1977, wurde Elvis tot im Badezimmer von Graceland aufgefunden. Was sich zwischen diesen beiden Daten ereignete, ist oft als ein Rise-and-Fall-Drama erzählt worden, als tragische Geschichte eines steilen Aufstiegs, der in einen ebenso steilen Absturz überging. Diese Geschichte handelt von großen und immer bombastischeren Auftritten, bei denen irgendwann nicht mehr zu unterscheiden war zwischen dem Grandiosen und bloßer Gigantomanie. Sie handelt von Versagensangst und Depressionen eines Stars, der von seinen Fans wie ein Gott verehrt wird und der seinen Rest von Privatleben abgeschottet von der Welt führt in seinem Schloss, seiner Garderobe, seinem Privatflugzeug oder im Fond einer Limousine. Und sie handelt von Einsamkeit und Ehescheidung, von einer zunehmend unbeherrschbar werdenden Tablettensucht und einem Körper, der einmal der Inbegriff von Sexappeal war und sich nun im Verfall auf eine schaurige Weise selbstständig macht, bis zum elenden Tod zwischen Toilettenschüssel und Waschbecken. Die Geschichte von Aufstieg und Fall kommt in ihren einzelnen Teilen der Wahrheit ziemlich nahe. Und doch ist sie so falsch wie die Verklärung des Stars zum ewig jungen Helden. Denn nichts an den Entwicklungen, die Elvis in diesen 8 Jahren durchlief, passt in ein schlichtes Schema. Noch der sterbenskranke Mann, der in seinen letzten Konzerten aufgedunsen und benebelt über die Bühne wankt, kann sich in selbstvergessenen Augenblicken zu unvergesslichen Performances aufschwingen, mit einer Stimme, deren Volumen und Modulationsfähigkeiten so reich entfaltet sind wie nie zuvor. dann beginnt er etwa in die erwartungsvolle Stille hinein a cappella, ein ruhiges Well, well, well zu singen. In einer langsam auf- und absteigenden Linie. Dann wiederholt er es eine Oktave tiefer und noch langsamer. Je später die Konzerte, desto aufreizender in die Länge gezogen. Well, well, well. Mit dieser archaischen Urformel taucht er ein in die Blues- und Gospel-Tiefe des afroamerikanischen Amerika.
Well, well, well.
Halblaut fallen dann die Gospelsänger ein. Zuerst die Männer, später die Frauen. Gefolgt von James Burtons abwartender Bluesgitarre. Manchmal länger als eine Minute hält Elvis diese Spannung. Dann bricht aus dem sakralen Gospel-Anfang die sexuelle Soul-Erregung von Ray Charles' I Got a Woman hervor. I got a woman way across town and she's good to me. Umgekehrt waren die umjubelten Shows in Las Vegas von 1969 bis 1971 zwar als Shows eindrucksvoll, mit einem gut aussehenden und athletischen Star, der seine Körperkräfte ebenso leichtfüßig demonstrierte wie seine Begabung zur Comedy. Musikalisch aber gehören sie zu seinen schwächeren Auftritten. In der Überanstrengung einer oft verkrampften, engen Stimme verrät sich die Angst vor dem Scheitern, die seine Macho-Gesten überspielen sollten. Nicht einmal das vermeintlich Gigantische der Aufstiegsgeschichte war so groß, wie es aussehen sollte. Bis heute hält sich etwa das damals in die Welt gesetzte Gerücht, mehr als 1 Milliarde Menschen habe 1973 das erstmals weltweit über Satellit ausgestrahlte Konzert Aloha from Hawaii gesehen, das den King auf der Höhe seiner Macht zeigen sollte. In Wahrheit waren es nicht einmal halb so viele. Und auch von denen sahen viele nur Aufzeichnungen und Ausschnitte. Auch das Konzert selbst bot zwar eine gute Show, aber es war bei Weitem nicht das stärkste der langen Serie.
Night and you and blue Hawaii. The night is heavenly. This magic night.
Wer Elvis im Moment seiner künstlerischen Reife erleben will, sollte sich die ein Jahr zuvor in die Kinos gekommene Dokumentation Elvis on Tour ansehen. Robert Abel und Pierre Edich zeigen Elvis in diesem preisgekrönten Film 1972 auf und hinter der Bühne, in glamourösen Konzerten und beim intimen Musizieren mit seiner Band und den Chorsängern, im Glück der großen Auftritte und der tödlichen Routine der Tournee. Und immer nur einen Schritt entfernt vom Abstieg in die Depressionen und den Nebel der Beruhigungstabletten.
Three gates in the Sexatola, 12 gates to the city, four's where one, how they
Wenn er vor oder nach den großen Konzerten mit den Mitspielern leichte und wunderbar inspirierte Gospel-Songs improvisiert, die er nie öffentlich singt, dann sagt er Sätze wie Gospel music puts your mind at ease und fügt hinzu It sure does mine. Die 1969 beginnende, ab 1970 Fahrt aufnehmende Konzertserie wurde irgendwann zu einer amerikanischen Institution. Diese Serie war sehr lang, unfassbar lang. Sage und schreibe 1123 Konzerte hat Elvis vom 31. Juli 1969 bis zum 26. Juni 1977 gegeben. Sowohl in Vegas als auch auf Tournee. Das war die bis dahin längste Konzertserie der Popkultur. Überboten wurde sie erst von Bob Dylans Neverending Tour. Dabei fand jedes Konzert gewissermaßen zweimal statt. In einer Dinner-Show um 20 und der Midnight-Show um 24 Uhr. Der Zeitplan war mörderisch. Auch wenn die Routine es Elvis nach und nach erlaubte, die Konzerte notfalls auch auf Autopilot laufen zu lassen. Wenn der wohl schon bei der Armee begonnene Umgang mit Aufputsch, Schlaf- und Beruhigungstabletten und dann diversen weiteren Präparaten für den gesundheitlich ohnehin schon angeschlagenen Elvis unentbehrlich wurde und schließlich zu der vermutlich entscheidenden Todesursache, dann lag das auch an diesem unbarmherzigen Zeitmanagement, aus dem er nicht mehr herausfand. Einen Tag nach seinem Tod hätte die nächste Tour beginnen sollen. Dabei wies Elvis bis zum Schluss jeden Vorwurf der Drogensucht weit von sich. Anders als die an Heroin sterbenden Rockstars der Woodstock-Generation nahm er ja nur ärztlich verschriebene Medikamente ein. My Medicine.
When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered.
Nicht nur zwischen, sondern zunehmend auch innerhalb dieser Auftritte gibt es erhebliche Schwankungen zwischen Inspiration und Routine, Lust und Langeweile. Dennoch fällt gerade auf die lange Strecke eine Art Grundmuster auf, das sich zunächst tastend entwickelt, dann mehrfach variiert und schließlich in einer Serie mit nur noch wenigen Abweichungen reproduziert wird. Mit dem körperlichen Verfall des Idols bekam das Pathos dieser Events, die Suche nach dem immer noch grandioseren Effekt, etwas unfreiwillig Lächerliches. Davon zeugen ungezählte Elvis-Imitatoren, Karikaturen und Plastikpüppchen eines Superstars in glitzernden Strampelanzügen und mit verfettetem Hüftschwung, die sich alle auf diese letzte Konzertserie beziehen. Diese makabre Komik ist die traurige Endstufe einer Inszenierung, die im Sommer 1969 als Triumphzug begonnen hatte.
Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again. This way is now or never.
Das Triumphale der Konzerte ergab sich nicht nur aus Elvis wiedergewonnener Energie und dem perfekten Zusammenspiel aller Musiker auf der Bühne. Es ergab sich auch aus ihrem zunehmend rituellen Charakter, aus einer Art Liturgie. Sie gibt diesen Shows eine kultische Dimension, die in der kurz vor Elvis' Tod aufgezeichneten Fernsehdokumentation Elvis in Concert ein ergriffener Fan zusammenfasst, der seinen Helden am Flughafen erwartet. Er sagt, it is as if God has landed. Elvis-Konzerte der 70er Jahre inszenieren dieses übermenschliche Wesen als eine Mischung aus Priester und Sexsymbol, Messias und Superman, mit den wechselnden und immer fantasievolleren Jumpsuits und Capes, und buchstäblich mit Pauken und Trompeten. Jeder Auftritt wird eröffnet mit Kesselpauken und Fanfaren von Richard Strauss, also sprach Zarathustra. Die so bombastisch einsetzende Liturgie lässt sich beschreiben wie das Ritual einer fremden, eigenartigen Religion. So exotisch sie anmutet, so viel hat sie doch mit der amerikanischen Popularkultur zu tun und mit den politischen und sozialen Krisen der USA in den 70er Jahren. Das Ritual ist Elvis ganz ernst gemeinter Versuch einer Antwort auf diese Krisen. Dazu gehört sein Rückgriff auf die lange, tief ins 19. Jahrhundert zurückreichende Vorgeschichte seiner Musik und der Konflikte, die in ihr zum Ausdruck kommen. Wie die frühen Aufnahmen bei Sun Records von schwarzen und weißen Musiktraditionen handelten und vom nur scheinbar ausgeschlossenen Dritten zwischen ihnen. Wie die sorgsam choreografierte Fernsehshow von Weihnachten 1968 mit den Ausdrucksmöglichkeiten von Song und Tanz auf die Rassenunruhen dieses Jahres reagierte. So inszeniert Elvis' Konzertprogramm seine Version dessen, was Amerika heißen könnte. Um mit dem Offensichtlichen anzufangen. Jedes der gut einstündigen Konzerte ist wirklich nur ein Konzert. Die in Las Vegas Veranstaltungen übliche Mischung aus Stand-up-Comedy und Orchestermusik bildet nur das Vorprogramm. Sobald Elvis mit Pomp and Circumstances auf der Bühne erschienen ist, findet nur noch er allein statt. Wenn es Show-Einlagen gibt, so sind es ausschließlich die sonderbaren Karate-Einzelkämpfe, die er wie einen Tanz vollführt, oder die plaudernde Vorstellung der Musiker, die ihm eine Atempause verschafft.
Before we do anything else, I'd like to introduce the members of my group, ladies and gentlemen. They're doing a fantastic job for me here for 4 weeks. I really mean it. They've really done a fantastic job because we've done two shows a night for 4 weeks. And first of all, the young ladies that open our show tonight, I'd like to say hello, ladies and gentlemen, to the Sweet Inspirations, girls.
Die Eröffnung des Konzerts markiert den Übergang aus der Alltagswelt des Konzertsaals, in der ja außerdem auch noch Restaurant und Bar ist, in die Liturgie Welcome to my world. Mit Elvis' Auftritt beginnt ein Drama, das sich mit sorgsam kalkulierten Entspannungspausen fortwährend steigert. Das fängt schon an, bevor Elvis auftritt. Denn auf der weitläufigen Showbühne erscheint alles, was das Publikum von einem Las Vegas-Konzert erwarten kann, gewissermaßen verdoppelt. Es gibt zwei Instrumentalensembles. Eine Rock'n'Roll-Kombo mit Elektrogitarre, zwei Rhythmusgitarren, Fender-Bass, Schlagzeug und Klavier. Und die an diesem Ort unbedingt zu erwartende Big Band mit etwa 25 Musikern. Zunächst geleitet von Bobby Morris, dann bis zum Schluss von Joe Gersio. Sie hat bereits im Vorprogramm gespielt. Und es gibt zwei Chöre. Ein Gospel-Trio afroamerikanischer Sängerinnen, The Sweet Inspirations, wird ergänzt um eine einzelne Sopransängerin und ein männliches Gospel-Ensemble. Zunächst die Imperials, von 1971 bis zum Ende dann das Quartett J.D. Sumner and the Stamps.
Welcome to my world.
Verteilt auf zwei Gesangsensembles, die auch unterschiedlich kostümiert sind, treten auf Elvis' Bühne also eine schwarze Frauen- und eine weiße Männergruppe auf, eine elektrische Rockband und ein konventionelles Swingorchester. Damit sind die Koordinaten vorgezeichnet, zwischen denen sich das Drama abspielen wird. Es sind genau diejenigen vier Gegensatzpaare, zwischen denen im Amerika dieser Jahre die scharfen sozialen Bruchkanten verlaufen. Race, Gender, Class und Generation. Was die Szene optisch andeutet, das macht die Musik, die noch vor Elvis' Erscheinen zu hören ist, in einer raschen Abfolge des Gegensätzlichen eindrucksvoll hörbar. In den ersten Konzerten spielt das Orchester diskrete Swingmusik, während die Zuhörer an gedeckten Tischen sitzen und auf den Star warten. Mit Elvis' Auftritt wechseln dann Stil und Rhythmus jäh. Ein elektrisierendes Rock'n'Roll-Riff setzt ein und wird ostinat wiederholt, während Elvis über die Bühne geht, das Publikum begrüßt, seine Gitarre ergreift. Bei dem Riff, das währenddessen unablässig weiterläuft, handelt es sich um den Anfang von Blue Suede Shoes, Carl Perkins und dann Elvis' eigener Hit von 1956. Dann endlich tritt Elvis ans Mikrofon und singt die an diesem Ort beziehungsreichen Verse. Das ist ein wirkungsvoller Einsatz. Und doch stimmt etwas daran noch nicht. Denn mit diesem Auftakt bleiben die weißen Musiktraditionen gewissermaßen unter sich. Auf den Swing folgt der Rockabilly. Und streng genommen folgt er nicht auf den Swing, sondern auf eine Unterbrechung, eine störende Pause. Genau hier setzen darum Elvis Änderungen ein. Zunächst ersetzt er den Country-Klassiker durch seine alte Version von Arthur Crudup's That's Alright Mama. dann, ab 1971, tritt an die Stelle des Swing die pompöse Musik von Richard Strauss. Erst mit ihr vollzieht sich die Verschmelzung von Highbrow und Lowbrow, von Konzertsaal und Popkultur. Mit den Quint- und Oktavschritt aufsteigenden, zwischen Dur und Moll jongierenden Fanfarenklängen des Orchesters wird große europäische Bildungskultur aufgerufen. Aber schon vermittelt durch das amerikanische Kino. Denn so wie hier Nietzsches Zarathustra auf Elvis' Bühne als Superman wiederkehrt, so war Richard Strauss' symphonische Dichtung die bekannteste amerikanische Filmmusik. Stanley Kubricks 2001 – A Space Odyssey war 1968 in die Kinos gekommen, mit dieser musikalischen Eröffnung. Bei Elvis' Auftritt, mit raschen Schritten aus der Seitenkulisse heraus, löst sich die aufgestaute Erwartung im orgiastischen, dabei genau kalkulierten Blitzlichtgewitter, das von den blitzenden Applikationen auf Elvis' Kostüm reflektiert wird. Auch akustisch wird der Auftritt inszeniert als Augenblick eines großen Übergangs. Mit dem Hellwerden der Bühne verwandeln sich die Straußschen Pauken in afrikanische Trommeln. Die gehen dann ihrerseits nach wenigen Sekunden in die Trompetenfanfaren des Orchesters über, die Richard Strauss' Grundmotiv vereinfacht und synkopiert wieder aufnehmen, ehe die Band mit wieder zurückgenommener Lautstärke das Riff von C.C. Rider intoniert und so lange wiederholt, bis Elvis die ersten Worte singt aus C.C. Rider. Dann fallen Chor und Orchester ein und das Konzert beginnt. Hail Elvis wurde diese Eröffnungssequenz unter den Musikern genannt. Mit ihr wird der Auftritt zur Epiphanie. Und mit dem wiederholten Yeah, Yeah, Yeah des Chors bekommt C.C. Rider, von Elvis aus dem getragenen Blues der Tradition in eine Hymne des Rock'n'Roll verwandelt, etwas vom Eröffnungschoral eines pfingstkirchlichen Gottesdienstes. Damit ist in einer einzigen Nummer, die beliebig zu kürzen oder auszudehnen ist, das Programm der Show formuliert. Im Laufe der folgenden Stunde werden die kulturellen Spannungen in immer neuen Variationen in Musik überführt. Gospel und Soul, Sex und Gebete, Blues und Bravour-Arien, Richard Strauss und Ray Charles, Rockband und Big Band, Frauen und Männer, Schwarz und Weiß. Die Spannungen und Gegensätze Amerikas in diesen 70er Jahren kommen auf dem Höhepunkt der Show in einem einzigen Song ekstatisch zusammen. Dies ist der Augenblick, auf den das ganze Konzert zuzulaufen scheint. An American Trilogy heißt der Titel, den der Country-Songwriter Mickey Newbury kurz zuvor für Elvis komponiert hatte. Dieser Titel übernimmt jetzt dieselbe Funktion wie Earl Browns If I Can Dream am Ende des TV-Special 1968. Die Songbearbeitung von Martin Luther Kings I Have a Dream. Genau genommen hat Newbury den Song gar nicht geschrieben, sondern nur zusammengestellt. Oh, I wish I was. Aus drei Quellen. Aus dem Folksong Dixie, der inoffiziellen Hymne der amerikanischen Südstaaten. Aus dem Glory Hallelujah, der Nordstaatenhymne Battle Hymn of the Republic. Und aus einem ganz leisen Gospelsong, dem Gesang eines Sterbenden. All my trials, Lord, soon be over.
for Dixieland, where I was born. Early Lord, one frosty morn, look away, look away, look away, Dixieland.
Dieser amerikanischen Trilogie bricht in den Konzertsaal die Erinnerung an den amerikanischen Bürgerkrieg ein. Die mythische Urszene vom blutigen Zerfall der Nation. Die dramatische, auf Elvis' Bühne theatralisch ausagierte Dynamik des Songs spricht von Trennung und Tod und führt sie dann hinüber ins Licht einer religiös überhöhten nationalen Einheitsutopie. Kriegstrommeln begleiten die Eröffnung leise und unaufhörlich. In die Südstaatenhymne stimmt der weiße Männerchor, in die Nordstaatenhymne der schwarze Frauenchor ein.
So hush, little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die.
Und wenn mit dem Gospelfragment alles Leid sich auflöst und der Kämpfer stirbt, dann schwebt für einen Augenblick nur ein Flötensolo über der Szene.
Soon be over.
Dass aus dieser Stille mit Trommelwirbel und Fanfaren und evangelikalem Pathos erneut aufbrechende Glory Halleluja hat danach seine Bedeutung verwandelt. Aus dem Kampflied ist der Triumphgesang der Erlösten geworden. Im himmlischen Glanz sind alle Wunden geheilt und alle Feinde versöhnt.
Wenn Elvis die American Trilogy singt, so hat Creel Marcus kommentiert, dann gibt er zu erkennen, dass seine Kunstfiguren die Kultur, die er aus dem Blues, Las Vegas, der Gospelmusik, Hollywood, dem Kitsch, Mississippi und Rock'n'Roll geschaffen hat, ein Amerika umfassen, das du gern heraufbeschwören würdest. An American Trilogy enthüllt Elvis' eigentliche Rolle in diesen Konzerten. Sie hat etwas zu tun mit der Heilung eines zerrissenen Landes. Am auffälligsten signalisiert wird diese Rolle durch Elvis' Kostümierung. Während der ersten Konzerte 1969 trug Elvis noch einen zweiteiligen schwarzen Anzug, der an einen Karate-Gi erinnerte. Von diesem Grundeinfall aus entwickelte der Modeschöpfer Bill Belew, der Elvis' Bühnengarderoben kongenial entwarf, ein Kostümkonzept, das Elvis' Auftritte von allem unterschied, was Las Vegas je gesehen hatte. In den Konzerten seit dem 26. Januar 1970 steckte Elvis Presley in immer neuen Varianten eines Kostüms, das den Karate-Gi in eine zweite Haut verwandelte, dem Jumpsuit, einem einteiligen, mit symbolischen Zeichen und Figuren reich ornamentierten Kostüm. Der Heiler trägt dieses Kostüm nicht einfach, er ist es. Es ist nicht nur seine zweite Haut, es ist auch Träger seiner mythischen Helfer und Begleiter. Denn immer sind es Symbole kosmischer Kräfte oder heiliger Tiere, die auf dem Jumpsuit farbig eingestickt sind. Regen- und Sonnensymbole, Schneeflocke, Feuer, Auge, Tiger, Adler, Löwe und Schlange, Phönix, Drache und Pfau. Die meisten dieser Symbole, und Belew hat über 100 Varianten dieses Kostüms entworfen, gehen zurück auf indigene Überlieferungen oder auf das, was in der amerikanischen Popkultur als indianisch galt. Im symbolbestickten Jumpsuit zeigt sich Elvis im bewussten Rekurs auf indigene Traditionen, als Medizinmann der Popkultur. Das Kostüm, die begleitenden Totemtiere und die kosmischen Mächte, die den Körper des Schamanen einhüllen und beschützen, sie machen ihn bereit. Sie stärken ihn zur letzten Metamorphose, zum Kampf und zum Sieg über die Kräfte des Bösen, der Krankheit, des Todes. Zum Sieg des frenetisch bejubelten »I can't stop loving you«. Erst wenn man diesen Elvis als einen Schamanen in Las Vegas erkennt, begreift man auch die Bedeutung der pantomimischen Karatekämpfe, die er immer wieder und mit größter körperlicher Anspannung zur Orchestermusik vorführt. Die unsichtbaren Mächte, die der Schamane und seine mythischen Begleiter auf ihrer spirituellen Reise niederkämpfen und im finalen Glory Hallelujah besiegen, sie werden in den verfeindeten Hymnen des Bürgerkriegs als soziale und politische Verwerfungen identifiziert. Als die nationale Krankheit, die der Sänger im Vollzug der großen Bühnenliturgie heilt. An ihrem Ende sind die Gegensätze von Race, Class, Gender und Generation, zwischen denen das Drama des Konzerts sich abspielt, zumindest symbolisch versöhnt. Die Vollendung der Metamorphose, die finale Steigerung des Jumpsuit, ist bis 1973 das Cape. Nach dem letzten Song kniet Elvis in einer pathetischen Geste am Bühnenrand nieder. An mehreren Stellen, so dass alle Zuschauer ihn in dieser Pose frontal sehen können. Dann breitet er in triumphaler Geste die Arme aus und öffnet damit sein Cape, als seien es Flügel. Auf Hawaii sind es tatsächlich gewaltige, indianisch stilisierte Adlerflügel, die das Publikum in diesem Augenblick über die ganze Breite der Rückenansicht eingestickt sieht.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
Dies alles behält, so überraschend es klingt, immer etwas Spielerisches. Etwa wenn Elvis darüber scherzt, dass die Anzughose gleich reißen wird oder sich mitten im kitschigsten Augenblick von Love Me Tender selber parodiert. Aber die Späße heben das Pathos nicht auf. Sie stärken eher seine Glaubwürdigkeit, schaffen zutrauliche Intimität. Sie sind humorvoll, aber nicht ironisch.
And wish you had hair and filled with pain. Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome?
Oh Lord. Mit Elvis gesundheitlichem Verfall, der etwa ab 1974 unübersehbar wird, verblasst das schamanistische Spektakel zu einem Schatten seiner selbst. Schwerleibig und langsam ist der Mann im Kampfanzug jetzt zu keinen Kraftproben mehr imstande. Dafür gilt nun seine ganze Aufmerksamkeit der Verbindung mit seinem Publikum. Die Küsse, für die die weiblichen Fans in Elvis-Konzerten von jeher vor der Bühne Schlange gestanden hatten und die lange nur ein augenzwinkerndes Spiel mit der Rolle als Sexsymbol gewesen waren, jetzt sahen sie manchmal eher aus, als erteile da jemand seinen Segen. Manchmal bleibt es nun tatsächlich bei Berührungen auf Scheitel oder Stirn. Und dann geschieht in den letzten Konzerten etwas sehr Sonderbares. Vor den Augen des Publikums beginnt Elvis gewissermaßen Berührungsreliquien in Serie herzustellen und zu verteilen. Während er langsam am Bühnenrand entlang geht und dabei wie jeden Abend singt »I can't help falling in love with you«, reicht ihm der hinter ihm gehende Charlie Hodge aus einem großen Bündel, das er über dem Arm trägt, ein weißes Halstuch nach dem anderen. Elvis berührt damit kurz Gesicht oder Hals, sodass es zumindest symbolisch mit seinem Schweiß getränkt ist. Dann wirft er es unter die Zuhörer, die jedes einzelne Stück mit ekstatischem Kreischen auffangen. Das geht einige Minuten lang so, in beträchtlicher Stückzahl und Effizienz. Und zwischen Kreischen und Lachen ist nicht mehr zu unterscheiden zwischen Spiel und Ernst, zwischen fröhlichem Fankult und sakraler Magie. Doch wie auch immer, am Ende erhält die versammelte Gemeinde durch seine Schweißtücher Anteil am verklärten Körper des Schamanen. Die Liturgie wird zum sakramentalen Akt. Dann verschwindet der Schamane so von der Bühne, wie er gekommen ist, unter den Klängen von CZ Rider und dem frenetischen Beifall des Publikums. Seinen wirklichen Abgang aber hat der späte, depressive und auf der Bühne doch noch immer spielfreudige Elvis einem anderen Song vorbehalten. Es ist das damals noch relativ unverbrauchte My Way. Eine nach Frank Sinatra ziemlich größenwahnsinnige Wahl.
I don't know the words to it, so I have to read it, if you don't mind.
I don't know the words, so I have to read it, if you don't mind, sagt Elvis im Juni 1977 entschuldigend und nimmt dann ein Textblatt in die Hand. Schon nach wenigen Zeilen lässt er es fallen. Es entgleitet ihm, ohne dass er es bemerkt. Denn jetzt trägt ihn der Song.
I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived, life is full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
Mehr als jede andere gibt diese Performance vielleicht eine Antwort auf den Kitschverdacht, der sich bei Elvis' monumentalen Arien unfehlbar einstellt. Wenn der vom Verfall gezeichnete Sänger, der kurz zuvor tatsächlich schon einmal aus einem klinischen Tod reanimiert worden war, mit äußerstem Körpereinsatz singt »And now the end is near, and so I face the final curtain«, dann verwandelt sich die Sentimentalität des Songs in ein Pathos, das nur in den ersten Sekunden etwas Makabres hat. In Elvis' sensiblem und voluminösem Gesang gewinnt es eine schwer zu beschreibende Würde, als entwerfe der Sänger, gelassen und konzentriert, kurz vor dem Ende, noch eine Inschrift für seinen eigenen Grabstein.
Elvis Presley. Radio-Essay in drei Teilen von Heinrich Detering. Dritter Teil. Der Schamane in Las Vegas. Es sprach Thomas Arnold. Ton und Technik Manfred Seiler und Philipp Stein. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Michael Lissek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2021.